Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wir schauen auch gen Osten, aber ganz anders. Schriftsteller Navid Kermani berichtet bei uns von einer Reise nach Ostafrika. Wir schauen auf Verdis Oper Nabucco in Berlin, auf Paula Regos Gemälde in Basel, auf Natur und Zivilisation im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Aber zuerst schauen wir gleich mal aufs Kino. Zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Der inzwischen achte Spielfilm von Michel Franco trägt den Titel Memory, Erinnerung. Und die ist bekanntlich für Menschen nicht nur essentiell, sie ist existenziell. Sind wir noch Mensch im vollumfänglichen Sinne, wenn dieser Teil aufgrund ausgedehnter Lebensspanne oder Erkrankung leidet, schwindet? Memory, das ist ein Zwei-Personen-Stück. Memory ist ein Beziehungsdrama mit Jessica Chastain und Peter Sarsgaard in den Hauptrollen. Memory ist Kino. Und das ist ein Fall für Rüdiger Soßland. Rüdiger, fangen wir mit dem Regisseur an. Wer ist bitteschön dieser buchstäbliche Grenzgänger?
Naja, dieser Michel Franco, das ist ein jüngerer Mexikaner, also er gehört nicht zu dieser ganz großen, bekannten Generation von Leuten wie Iñárritu und Cuarón, die schon Oscars gewonnen hat, aber das kann gut sein, dass er das noch wird. Er macht Filme, manchmal eben in Hollywood, manchmal richtig in Mexiko. Was diesen Filmen gemeinsam ist, ist, dass sie kein Spaßprogramm sind. Sie sind oft brutal, sie sind oft herausfordernd, das ist ganz klares Autorenkino und deswegen laufen sie auch in Festivals wie Cannes oder Venedig. Dieser Film jetzt ist relativ mild für Michel Franco. Das kann ich schon mal denen sagen, die jetzt, das, weil sie es gehört haben, Angst haben, dass es zu brutal wird. Das wird es nicht.
Silvia ist Sozialarbeiterin mit schwerer Vergangenheit und alles spielt unverkennbar in New York City. Klingt doch alles nach großem Kino, oder?
Ja, es ist, ich würde nicht sagen, dass es großes Kino ist. Es ist ein Kammerspiel. Also es ist von den Bildern her zumindest nicht das, was man so bigger than life auch früher unter Hollywood verstand. In mancher Hinsicht, aber dann stimmt der Vergleich auch wieder nicht, ist es sogar wie in Woody Allen Filmen, weil man so dieses klassische New York, wir haben gebildete Menschen, bürgerliche Menschen, die viel miteinander reden, die im Central Park spazieren gehen. So etwas haben wir, gespielt von zwei großen Darstellern und die beiden sind es ist ja schon gesagt worden, also sie haben alle ihr Kreuz zu tragen und sie stützen sich gewissermaßen gegenseitig. Also er ist dement, sie hat eine Alkoholikerin-Vergangenheit. Es stellt sich dann mit der Zeit raus, dass sie auch missbraucht worden ist, vergewaltigt, Gruppenvergewaltigungsopfer geworden ist. Und sie hat diesen Mann unter Verdacht, dass er zu dieser Gruppe gehört. Sie ist sich aber nicht sicher. Und wir Zuschauer dürfen und müssen auch einige Zweifel daran haben, dass das stimmt. Und er selbst kann überhaupt nicht helfen, selbst wenn er es wollte, weil er sich eben nicht mehr erinnert.
Zwei traurige Menschen treffen aufeinander. Ich bleib mal dabei, wer ins Kino geht, will tief fühlen. Ich glaube, das kann man da. Da fließen auch auf der Leinwand und wahrscheinlich auch im Parkett Tränen, Alkohol, Missbrauch. Das Ganze klingt ein bisschen nach einem Arthur Miller-Stück im ersten Moment. Sie sagten schon Kammerspiel. Jedenfalls gut gespielt ist das mit diesen Darstellern, ne?
Ja. Ja, es ist ganz hervorragend gespielt. Stellan Skarsgård hat ja auch den Schauspielpreis in Venedig bekommen. Das war sehr verdient. Jessica Chastain kennt man aus einer ganzen Reihe von Filmen, vor allem Hollywood-Filmen. Wenn wir mal an Zero Dark Thirty denken, auch keine einfache Rolle. Das war damals dieser Film von Catherine Bigelow über die das Killen von Osama Bin Laden. Und sie selbst war eine Mitarbeiterin der amerikanischen Regierung, die dann halt Zeugin wurde von Folterungen, was immer man darüber auch denken mag. Sie, ihre Rolle, ihre Figur erträgt das und trägt es auch. Und das hat ihr ganz großes Renommee verschafft. Vorher waren das ein bisschen leichtere Rollen. Jetzt ist sie einer der Darlings des Autorenkinos.
Sie klingen ein bisschen zögerlich, was die Begeisterungspegel bei Ihnen angeht, den Score, die Schwächen und Stärken dieses Films. Fassen Sie es mal zusammen.
Ja, also was in jedem Fall die Stärke ist. Und ich glaube, man sollte reingehen, wenn man sich für solche Darsteller interessiert und wenn man gerne gute Schauspiele sieht, wenn man ein Kammerspiel haben möchte. Das genau bekommt man hier geboten. Die beiden sind hervorragend. Das ist überhaupt keine Frage. Das kann man auch respektieren. Das Drehbuch ist auch hervorragend geschrieben. Was mir persönlich, was mich ein bisschen verhalten klingen lässt, da haben Sie schon ganz recht, das ist, dass es mir ein bisschen zu viel ist von allem. Ja, wir haben es ja schon gehört. Es geht um Alkoholismus. Es geht um Missbrauch. Es geht um den immens. Jedes dieser Themen, die sind natürlich alle wichtig, jedes dieser Themen würde aber einen eigenen Film verdienen. Das ist mal das eine. Und ein bisschen gebe ich zu, habe ich auch den Verdacht, dass Michel Franco, der sehr schlau ist und der immer Filme macht, die gerade wahnsinnig gut in die Zeit passen, hier auch Modethemen aufgegriffen hat. Mehr als in einigen anderen seiner Filme. Dass er hier einfach der Versuchung nicht widerstanden hat, etwas zu machen, was wahnsinnig gut funktioniert auf einem internationalen Filmfestival. Und es hat ja auch für ihn funktioniert. Nichtsdestotrotz ist das ein ziemlich starker Film. Er erinnert uns nur daran, wenn wir auch ins Kino gehen, weil wir vielleicht mal ganz andere Sachen sehen wollen und Dinge, die nichts mit unserem Leben zu tun haben, erinnert uns daran, dass Kino ja eigentlich mehr ist als nur illustrierte Inhalte. Und dieser Film hat manchmal eine Tendenz, genau das zu tun.
Memory, ein Kammerspiel von Michel Franco, zu sehen im Kino. Rüdiger Suchsland hat uns darüber berichtet und aufgeklärt. Wir kommen zur bildenden Kunst. Die Gemälde der portugiesisch-britischen Malerin Paula Rego, die vor 2 Jahren starb, sind verstörend. Wie vielleicht jene von Max Ernst oder René Magritte, wenn man sie das erste Mal sieht. Alles ist erkennbar, Menschen, Personen, Tiere. Aber die Verhältnisse, in denen sie zueinander stehen, die sind irritierend. Helfen sie sich? Belästigen sie sich? Quälen sie sich? Meine Lieblingsthemen sind Machtspiele und Hierarchien, das sagte die Malerin über ihre Arbeit. Als sie im Alter von 87 Jahren starb, hinterließ sie ein umfangreiches figuratives Werk. Eine Ausstellung im Kunstmuseum Basel stellt sie nun vor und zeigt die engagierte Feministin. Aber auch Wandteppiche, Stoffpuppen zählen zu ihrem Werk, das Christian Gampert im Kunstmuseum Basel gesehen hat.
Gleich im zweiten Saal hängt ein rätselhaftes Bild, ein Großformat. Eine Frau und ein Mädchen zupfen an einem unsicher und passiv dasitzenden Mann herum und es bleibt unklar, ob sie ihm den Anzug anziehen oder ihn ausziehen, ob sie ihm helfen oder ihn drangsalieren. Das Bild entstand 1988, als Paula Regos Ehemann schon lange an multipler Sklerose erkrankt und hilfsbedürftig war. Man kann das Bild nun als Ausdruck einer persönlichen Problematik interpretieren, die Ambivalenz der Pflegesituation, die ja auch mit Aggressionen verbunden sein kann, die Umkehr der Machtverhältnisse, der Mann als der Abhängige, die Frau nicht unbedingt erfreut über die zu erbringende Fürsorge. Auch andere Bilder Regos, etwa der in wunderbar blauer Mondnacht stattfindende The Dance mit neu sich bildenden Paaren und einer abseits stehenden Mutterfigur ohne Mann, sind so verstehbar. Aber die Bilder sagen vor allem etwas Gesellschaftspolitisches. In sehr vielen Werken Regos wird die Frau nämlich als die eigentlich Mächtige gezeigt, die in dienender Funktion dem Mann überhaupt erst auf die Beine hilft. Die Kuratorin Eva Reifert will Regos Werk aus der in Portugal üblichen biografischen Sicht herausholen und die politischen Aspekte betonen.
Das ist, glaube ich, dank dieses Ansatzes, dass wir gesagt haben, wir suchen nach dem roten Faden. Und der rote Faden sind eben auch nach Rego Machtspiele und Hierarchien, deswegen der Untertitel unserer Ausstellung.
Als Paula Rego 1954 als 19-Jährige an der Londoner Slade School of Art ein Bild zu Dylan Thomas' Psychodrama Unter dem Milchwald malen sollte, griff sie auf ihre portugiesische Kindheit zurück und malte eine Küchenszene im Haus ihrer Großmutter. Der Personendarstellung blieb sie ein Leben lang treu. Man mag es bedauern, dass die expressionistischen, surrealen und bisweilen sogar abstrakten Ansätze in manchen Bildern in dieser Ausstellung Episode bleiben. Aber Rego besaß eine große figurative Kraft, die vor allem in Zeichnungen und Radierungen mit Kollwitz-artiger Intensität sichtbar wird.
Hätten wir eine chronologische Hängung, also im Sinne einer klassischen Retrospektive gewählt, wäre man, glaube ich, ziemlich verwirrt von der Vielfalt der Stile und von den fast so eine Art Schleudertrauma-ähnlichen Veränderungen, die sich da stilistisch teilweise abspielen.
Die Bilder sind oft nicht in Öl gemalt, sondern mit Pastell auf Papier. In der Acrylcollage Königsmord fliegen die Körperteile durcheinander. Im Portugal des Diktators Salazar 1965 eine Provokation. Die damals noch fortdauernde portugiesische Kolonialpolitik kritisiert Rego mit einem riesenhaften Wandteppich, der eine vernichtende Niederlage Portugals im 16. Jahrhundert in Erinnerung ruft. In ihren mittleren Jahren begann die Künstlerin, sich für den Psychoanalytiker C.G. Jung und seine Archetypen und für die Welt der Märchen zu interessieren. Daraus resultieren fantastische Jugendstil-Guaschen. Dann gibt es skulpturenähnliche Puppen mit grässlich entstellten, vernähten Gesichtern. In einem Hauptraum der Ausstellung ist ein altarartiger Schrein mit Zeichnungen und Puppenarrangements aufgebaut, der gänzlich der Gewalt gegen Frauen und Kinder gewidmet ist, auch den Torturen in Kinderheimen. Der ganze zweite Teil der Ausstellung ist eine Art Goya-Albtraum, ein käferartig daliegender Kafka-Mann, bei Frauen schutzsuchende, verweichlichte Priester, Frauen, die schmerzvoll bei Engelmacherinnen abtreiben müssen. Regos Engagement gegen die Beschneidung und Verstümmelung von Mädchen, die leider auch in Europa praktiziert wird, ist in einigen wüsten Radierungen präsent. Ihre eigene Erinnerung ans Gebären ist abstrakter Expressionismus in Rot. Der letzte Saal schließlich zeigt in 7 kraftvollen Großformaten eine Frau auf der Psychotherapie-Couch, eine Verzweifelte. Rego malte selten sich selbst, sie nahm immer ein Modell, auch für den Racheengel, der in der rechten Hand ein Schwert trägt und den Betrachter herausfordernd anblickt.
Christian Gamparzer, Paula Rego, in Basel diese Künstlerin. Und jetzt kommen wir zur Oper. Es war der Durchbruch für die Oper und seinen Komponisten 1841-42. Giuseppe Verdis Nabucco, hier mit dem berühmten Gefangenenchor. Die Staatsoper Unter den Linden in Berlin hat damit ihre Spielzeit eröffnet. Größer geht's in dem kleinen Haus wohl kaum. Selbstüberschätzung eines Königs und Freiheitsdrang eines Volkes, das passt zum Tag der Einheit als Opernpremiere. Uwe Friedrich, große Choroper. Was macht Regisseurin Emma Dante bitte schön mit den Volksmassen im kleinen Haus?
Sie sperrt sie einfach weg. Sie hat sich von der Bühnenbildnerin Carmine Maringola eine Art vergoldetes Parkhaus bauen lassen, wie so ein aufgeschnittenes Parkhaus an der Seite mit verschiedenen Ebenen. Und da steht der Chor einfach bis zur oberen Höhe des Bühnenportals und singt. Marschiert da auf und marschiert da ab, aber bewegen darf er sich da nicht oder muss er sich da nicht, denn man hat dann natürlich sofort den Verdacht, dass Emma Dante einfach mit den Chormassen nicht so viel anfangen kann. Das ist ja die hohe Kunst der Opernregie. Was macht der oder die Regisseurin mit den Kollektiven? In diesem Fall gar nichts.
Ja, bei Wagner auch eine wichtige Sache. Immer, wo tut man die alle hin? Nebukadnezar, das unterdrückte jüdische Volk. Wie muss ich mir das alles bildlich vorstellen?
Emma Dante hat schon vorher gesagt, sie will das weder in der Originalzeit, in biblischer Zeit spielen lassen, noch in der Entstehungszeit. Risorgimento, Verdi, die Oper, der wird ja immer nachgesagt, sie sei so politisch im 19. Jahrhundert gewesen. Stimmt nicht so ganz. Egal, das kümmert sie auch nicht. Und in die Gegenwart will sie es auch nicht verlegen. Ja, dann bleibt die Frage, wo enden wir? Wir enden in einem ziemlich kitschigen Opern-Niemandsland, das heute, gestern, morgen, übermorgen spielen könnte. Mich erinnerte das alles an diese Giallo-Filme der Italiens. Also etwas trashig, sehr bunt, nicht immer logisch aufgebaut.
Viel Blümchen im Haar, ne?
Viel Blümchen an diesem Parkhaus, wenn es in den hängenden Gärten Babylons spielen soll. Auch da gibt es diese Reminiszenzen. Dann gibt es Symbole, die aber nirgends hinführen. Ein goldener Käfig, der gleichzeitig Götzenbild sein kann oder die Krone oder Käfig für den zwischenzeitlich mal verrückten Nabucco. Und dann wird dieses Götzenbild auch lebendig, sieht dann ein bisschen aus wie Ottfried Preußlers kleines Gespenst in Goldlamé und tanzt eurythmisch vor sich hin. Auch da weiß man nicht, was das alles soll. Emma Dante, da fragt man sich dann schon wirklich, warum inszeniert sie eine große Choroper, wenn sie mit dem Chor nichts anfangen kann? Warum inszeniert sie eine politische oder zumindest zeitgeschichtlich politische Oper, wenn sie mit dem Zeitgeschichtlichen nichts anfangen will? Das bleibt einfach so Deko-Ware.
Dann müssen wir über den Sopranistinnenstar des Abends sprechen, die erste Tochter Nabuccos, gespielt und gesungen von
Anna Netrebko, unumstrittener Star des Abends, auch groß bejubelt. Zu Recht, diese Frau ist ein Phänomen. Sie ist immer Anna Netrebko mit ihrem wiedererkennbaren Timbre, mit einer Gestaltung, die durchaus eigenwillig ist und wirklich Respekt abnötigt. Wir hören sie mit einem Ausschnitt aus der ersten Arie. Anna Netrebko war das. Ihr zur Seite steht Lukas Salci als Nabucco. Der macht das auch sehr effizient, sehr beeindruckend. Eher pragmatisch besetzt Ivan Magri als Ismaele. Wirklich richtig, richtig schön Marina Prodenskaya als Fenena. Ihnen allen wird aber nicht damit geholfen, auch dem Chor nicht, dass Bertrand de Billy das überrobust macht. Also als wollte er nochmal beweisen, dass Verdi damals zu Recht als Schrei als der italienischen Oper verleumdet wurde, als er auftauchte, der holzt und bolzt sich dadurch mit der Staatskapelle, sodass dieses Widerspiel von ruhigen Partien in der Oper und dem knallig-martialischen nicht so recht zur Geltung kommt.
In einem kurzen Satz, Proteste vor der Bühne, hinter der Bühne gegen Anna Netrebko gab es diesmal.
Nein, gab es gar nicht. Es blieb alles ruhig, sowohl vorher beim Reingehen in die Oper als auch während der Aufführung. Also das nimmt man inzwischen als Normalzustand offenbar hin.
Nabucco, neu inszeniert an der Staatsoper unter den Linden, Verdis großes Werk, gesehen, gehört, kritisiert von Uwe Friedrich. Dank dafür. Das fragwürdige Verhältnis von Mensch und Natur. Das ist in der romantischen Malerei, sagen wir bei Caspar David Friedrich, ja ganz besonders ausgeprägt und handgreiflich. Da stehen Menschen auf Bergen, blicken ins Nebelmeer, nicht als Titanen, sondern als Zweifler. Was vor ihnen liegt, ist unscharf, was hinter ihnen liegt, unsichtbar. Aber bis auf die Berge sind sie damit gekommen. Hello Nature, wie wollen wir zusammenleben? Fragt seit heute eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Blickt auf und hinter die Geschichte der Mensch-Natur-Beziehung und will einen ökologischen Blick auf die europäische Kulturgeschichte werfen. Sammlungsleiterin Susanne Thüringen habe ich gefragt, wie tun Sie das?
Ja, wir tun das, indem wir tatsächlich mit einem ziemlich weiten Fokus von der Neolithisierung bis in die Gegenwart das Verhältnis zwischen Mensch und Natur in drei großen Sektionen abgehen, und zwar Beherrschung, Bedrohung und Bewahrung. Und das, die Frage des Zusammenlebens, die stellt sich dann im letzten Kapitel, in der letzten Sektion bei der Bewahrung. Und dort thematisieren wir dann wirklich die Frage der Zukunftsfähigkeit unserer Beziehung Mensch-Natur und ob wir nicht tatsächlich einen neuen Ansatz wählen müssen, uns vielleicht nicht mehr ganz so in den Fokus sozusagen zu stellen, sondern die Natur eventuell auch als ein Subjekt zu betrachten und damit ein neues Zusammenleben zu ermöglichen.
Sie sind ein Museum und kein Umweltaktivistenclub. Beschreiben Sie mir doch mal, was ich bei Ihnen zu sehen kriege, denn Sie haben, glaube ich, was Interessantes gemacht, nämlich Gemälde gegenübergestellt, richtig?
Richtig. Wir sind keine Aktivisten. Bei uns stehen die Objekte im Fokus und das, was sozusagen und die Objekte uns über unser Verhältnis zur Natur erzählen. Wir haben das immer wieder gemacht in diachronen Gegenüberstellungen von historischen Werken und Gemälden und zeitgenössischen Positionen. Beispielsweise ein Hirtenidyll von Rosa da Tivoli, einem Maler des 17. Jahrhunderts, der schon die starre Stufenleiter der Natur durchbrochen hat. Darüber hat sich zum Beispiel Goethe sehr geärgert. Da wird der Hirte Teil seiner Hirtenherde gleichsam zum Tier. Und ihm gegenüber stellen wir dann eine aktuelle Position von Hartmut Kiewert, einem Leipziger Künstler, der sich auf Multispecies Collaborations in Gemälden konzentriert. Und wir sehen da tatsächlich auch Longue Durée sozusagen von Visionen des gemeinschaftlichen Miteinanders.
Ja, das ist insofern interessant, weil diese Gemälde von Rosa da Tivoli so um 1700, der heißt eigentlich Peter Philipp Roos, sich ein bisschen abkehren von diesen metaphysischen Hirtenlandschaften, wo so Ruhe auf der Flucht aus Ägypten und sowas.
sondern es sind so rastende, konviviale Gemeinschaften. Und der Maler, den Sie gerade genannt haben, beschreiben Sie das mal. Das ist nämlich sehr interessant. Der zeigt auf Gemälden, er karikiert einerseits Fleischwerbung, andererseits holt er Tiere aus Mastbetrieben raus und tut sie dann auf innerstädtische Spielplätze. Dadurch ist die Hierarchie im Eimer, ne?
Dadurch ist die Hierarchie im Eimer und wir haben es tatsächlich, das war uns auch ganz wichtig, da mit einer urbanen Vision des Zusammenlebens zu tun. Also während wir dann auf der einen Seite sozusagen das Hirtenidyll in der Natur haben, haben wir bei Hartmut Kiewert ja so gleißendes Licht, urbanes Setting. Wir haben Ikonen auch der Moderne und der Postmoderne wie den weißen Plastikstuhl, auf dem dann in dem Fall unseres Bildes Share 2 eine Frau zum Sitzen kommt und so ganz entspannt und gemütlich vor einem Graffiti mit Schweinen und Kühen zusammensitzt.
Ja, und vor allem die Kuh sitzt daneben so wie ein Schoßhund.
Ja, ganz genau. Es ist ein ziemlich einträchtiges Miteinander, aber es ist eben so ein urbanes Miteinander. Also die Natur dringt da nochmal in einer ganz anderen Art und Weise in den urbanen Raum hinein.
Was sind die Ziele oder was ist der leitende Gedanke Ihrer Ausstellung? Wo setzt sie sich, sagen wir mal, ab vor anderen sehr ähnlichen Ausstellungen, die ich auch in Landesmuseen sehen kann?
Ich denke, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich der lange Zeitraum, vor dem wir das Mensch-Natur-Verhältnis beschreiben. Das können wir durch die Breite unserer kunst- und kulturhistorischen Sammlung. Und was wir auch herausgearbeitet haben, ist nochmal wirklich ganz dezidiert zu sagen, dass unser Verhältnis zur Natur eben kulturell geprägt ist und dass wir immer, wenn wir über Natur sprechen, Bilder, Visionen, Denkmodelle eingeübt haben. Und das schon seit teilweise wirklich vielen hundert Jahren. Und für einen Umbruch, für ein neues Zusammenleben, für ein neues Miteinander mit der Natur müssen wir uns dieser überhaupt erstmal dessen bewusst werden und können dann aber auch erkennen, dass wir neue Visionen eigentlich brauchen, auch neue Bilder. Also wir können natürlich heute, und das ist ganz zentral, natürlich naturwissenschaftliche Modellierung machen von Klimaveränderungen. Wir können ganz viele ansetzen. Wichtig ist aber, denke ich, auch, dass wir Visionen entwickeln, wo wir hinwollen. Also dass wir auch nochmal auf einer Metaebene eigentlich neues Natur-Mensch-Verständnis gewinnen. Und das ist immer Kultur. Und das ist, denke ich, zentral und wird derzeit immer ein bisschen zu wenig beachtet.
Sagt Susanne Thüringen vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Wir blicken nach Osten, das hatte ich versprochen, aber nach Ostafrika. Der Schriftsteller und Islamwissenschaftler Navid Kermani ist Romancier, Kriegsreporter, Essayist, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels und vor wenigen Tagen hat er im Stadttheater den Thomas-Mann-Preis erhalten. In Lübeck war das. Gerade ist sein neues Buch erschienen, In die andere Richtung, jetzt eine Reise durch Ostafrika. Vom Süden Madagaskars bis in die Berge Sudans. Allesamt unvereinte, geteilte, geschundene Länder. Heute hat Kermani in Bonn an einem Festtag zum Tag der Einheit mitgewirkt. Ich habe ihn zuvor gefragt, Sie haben den riesigen Inselstaat Madagaskar, viele Länder Ostafrikas bereist. Klimawandel, Kolonialismus sind da direkt spürbar.
Die ganzen Krisen in Afrika, dort, wo Krisen herrschen, der Klimawandel, der dort auf eine Weise zuschlägt, wie wir uns das hier gar nicht fassbar machen. Wir verdrängen das ja. Wir reden hier über Heizungsgesetze oder dies oder jenes oder über all das. Aber die eigentliche Schlacht um das Klima wird nicht an deutschen Tankstellen entschieden. Die wird in Afrika entschieden. Die wird in Südasien entschieden. Und dort schlägt der Klimawandel immer auf eine Weise zu, von der wir uns auch gar kein Bild machen. Aber das, was wir dort sehen, das ist unsere eigene Zukunft. Und wenn wir dort nicht hingucken, dann vergessen wir auch unsere eigene Zukunft.
Wir reden am 3. Oktober miteinander. Sie haben auch über den Krieg ja nachgedacht, was das ist. Warum tun Menschen sowas an? Ja? Also warum tun wenige Machthungrige vielen Wehrlosen sowas an?
Ja, das war ja eine Grundfrage, die mich umgetrieben hat, dass ich bei all dieser Reise eigentlich meine eigene Welt nie vergessen habe. Also dass ich versucht habe, meine eigene Welt von dort zu sehen, zu verstehen. Also nehmen Sie nur was wie den Klimawandel. Das war mir vorher nicht so bewusst. Wenn man real sieht, 7 in einem Gebiet, das ich eigentlich immer selbst ernähren konnte, ein sehr armes Gebiet, aber sie konnten sich ernähren. 7 Dürren hintereinander. Das hält keine Gesellschaft mehr aus. Oder nehmen Sie nur den Krieg, also wenn Sie den Krieg in Reinform erleben.
Sudan kann ich die Zahl der Binnenflüchtlinge überhaupt nicht zählen. Ich glaube 6 Millionen oder so.
10 Millionen sind wir schon mittlerweile.
Oh Gott.
Also da ist jeder Dritte oder jeder Zweite schon auf der Flucht. Was mich interessiert hat, war aus diesen Themen, die mich hier beschäftigen, Identität, Entwicklung, Klima, Krieg, Musik, all das, Dinge, die mich existenziell betreffen, mich persönlich, der hier in Deutschland lebt, in Europa lebt, aber die zu sehen aus einem anderen Blickwinkel der Welt, auch um meine eigene Welt besser zu verstehen. Ich glaube, dass wir enorm viel verlieren, wenn wir uns immer nur selbst sehen und wenn wir immer nur diese Binnenperspektive haben. Und ich jedenfalls für mich, und ich hoffe, die Leserinnen, die Leser nehmen Anteil an dieser Suchbewegung, rauszugehen, um sich selbst auch zu finden oder in der Verfremdung wiederzufinden. Und so habe ich auch unendlich viel gelernt auf dieser Reise über mein eigenes Leben, über mein eigenes Dasein, über mein eigenes Denken, indem ich geschaut habe, wie ist die Welt, wie nehmen andere Menschen diese Welt wahr?
Ausgeliefert sein von vielen an die Allmacht von wenigen ist so ein Satz, der mich hat zögern lassen, vor allem auch an den Stellen, wo sie Dinge beschreiben, die für uns unvorstellbar sind, die man gar nicht zeigen kann. Gewalt gegenüber Frauen, gegenüber Kindern, was Milizen da fertigbringen. Sind solche Gesellschaften zu befrieden?
Also erstmal muss ich sagen, das sind Dinge, die sind uns überhaupt nicht fremd. Also die sind, kennen wir aus der deutschen Geschichte, also auf schlimmstmögliche Weise. Wir haben jetzt diesen Ukraine-Krieg, wir haben Butscha, wir haben all das, die Massaker, die dort passiert sind. Wir haben das Massaker des 7. Oktober auch nicht weit weg. Wir haben all die Grausamkeiten des Islamischen Staates im Irak, in Syrien. Also das sind alles Dinge. Wir haben das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, was man auch nicht vergessen darf, oder jetzt aktuell im Libanon. Also ich schaue da nicht hin und sage, oh, die schlimmen Afrikaner oder die schlimmen Äthiopier, sondern ich sehe eigentlich etwas, was im Menschen selbst ist, etwas, wenn Sie so wollen, Anthropologisches, dort, wo dann diese ganze Technologie nicht auf die Weise da ist und das verdeckt, wo man das sozusagen in Reinkultur sieht. Denn diese ganzen Drohnen und die ganzen Computersimulationen, all das, das ist ja eine Täuschung. Am Ende ist der Krieg eben, dass eine Horde in ein Dorf hineinfällt und die Leute massakriert. Und diese Gewalt erleben sie ja jetzt auch im Nahen Osten auf eine Weise, dass diese Entgrenzung, Entmenschlichung, die stattfindet auf allen Seiten des Krieges, also in allen Lagern. Oder denken Sie an die Situation im Irak, an die Grausamkeiten, die Amerikaner begangen haben. Da ist etwas im Menschen, was schon Shakespeare beschrieben hat. Das ist nicht etwas, was nur dort passiert. Es ist nur dadurch, dass da der ganze mediale Filter wegfällt und diese ganze Simulation wegfällt, dass uns das Leid, die Grausamkeit verborgen bleibt und wir nur Zahlen sehen, wenn man wirklich dann in ein Dorf kommt, wo alle Frauen vergewaltigt worden sind. Das ist etwas, wo ich auch über das Mannsein nachdenke, also wo ich über mich nachdenke. Und das ist eigentlich das, was mich in diesem Buch auch schon, also das war diese Suchbewegung in diesem Buch, vielleicht anders auch als im Vergleich zu früheren Reportagen von mir, ist immer auch das Allgemeingültige herauszuarbeiten oder zu sehen an diesen Konflikten, das ist sozusagen nicht zu exotisieren, sondern umgekehrt es als etwas Exemplarisches zu beschreiben, was uns genauso betrifft und was wir aus eigener Geschichte und Gegenwart auch kennen.
Unheile, geteilte Nationen, Schriftsteller Navid Kermani über seine Reise nach Ostafrika. Die Kulturmeldungen mit Hannah Rau fehlen noch. Sie kommen jetzt und da geht es zunächst um Dichtung und Selbstbestimmung.
Die Autobiografie ist die Beschreibung eines Einzelnen durch diesen selbst. In der Regel verfasst von Menschen, die sich auch außerhalb der Literatur gerne im Zentrum des Interesses wählen. Bei Melania Trump, der ehemaligen First Lady der USA, ist die Sache etwas anders gelagert. Ihre politischen Ansichten hat sie bislang zurückgehalten, nicht so in ihren Memoiren. Deren Veröffentlichung ist für den 8. Oktober geplant. Jetzt hat der Guardian vorab daraus berichtet, und zwar, dass Trump sich in dem Buch für die körperliche Selbstbestimmung von Frauen ausspricht. Wohlgemerkt Melania Trump. Das kann man wohl als Ohrfeige für ihren Mann interpretieren, der schließlich macht mit seiner Abtreibungspolitik Wahlkampf. Die International Opera Awards gelten als die Oscars der Opernwelt. Gestern Abend wurden sie im Prinzregententheater in München verliehen. Als Opernhaus des Jahres wurde die Komische Oper in Berlin ausgezeichnet. Bei den Dirigenten setzte sich die für ihre Wagner-Interpretation bekannte Australierin Simone Young durch. Sie nutzte die Gelegenheit, die Oper als Kunstform zu verteidigen.
Es wird immer vorgeworfen, Oper ist Elite, es ist nur Schickimicki, es ist nur für die ältere Generation und so weiter. Und man sieht immer wieder, wie viele junge Leute reinkommen in die Oper, wie sehr diese Kunstform auch entwickelt. Auch die großen Klassiker kann man immer wieder neu interpretieren. Und die Themen sind die großen Themen der menschliche Zustand.
So Simone Young gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Jetzt geht es noch einmal um die Zukunft des Programms Writers in Exile des Deutschen Pen-Zentrums für verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat Berichte teilweise dementiert, wonach die Mittel für das Programm gekürzt und dem Pen-Zentrum weggenommen werden sollen. Das Programm solle reformiert werden, teilte ein Sprecher Roths heute mit. Dazu solle es gegebenenfalls auf mehrere Schultern verteilt werden. Wörtlich hieß es, auch mit dem Pen Deutschland werden wir dazu unsere Gespräche fortsetzen und dass die Anzahl der Stipendien nicht reduziert würde. Auch über die Versteigerung der privaten Sammlung des kürzlich verstorbenen Ausstellungsmachers Kaspar König haben wir in dieser Sendung berichtet. Jetzt hat das Auktionshaus Van Ham Vollzug gemeldet. Demnach wurden 250 Werke für insgesamt 6 Millionen Euro verkauft.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler, Dank für Ihr Interesse daran. Gleich die Informationen am Abend. Ein Thema da natürlich die zentrale Einheitsfeier in Schwerin. Ihnen einen guten Abend.